Welcome back im Podcast der Spitzenfrauen. Mein Name ist Cornelia Wanke, ich bin Geschäftsführerin eines Ärzteverbandes und Chorvorständin der Spitzenfrauengesundheit. Ich freue mich, dass ich euch heute wieder für eine gute halbe Stunde begleiten darf. In diesem Podcast sprechen wir über die Chancen der Frauen in Führungspositionen zu kommen. Wir diskutieren über die berühmte gläserne Decke und wie wir diese durchstoßen können. Wir geben aber auch Anregungen, wie die Versorgung und das gesamte Gesundheitswesen verändert werden können. Denn unsere Forderung nach mehr Frauen in Spitzenpositionen ist kein Selbstzweck. Wir wollen, dass sich dadurch etwas für uns alle verbessert. Heute im Spitzenfrauen-Podcast spreche ich mit Dr. Christina Tophofen, Geschäftsführerin der Bundespsychotherapeutenkammer, darüber, wie es gelingen kann, mehr Ärztinnen und Psychotherapeutinnen in Führungspositionen bekommen. Es geht darum, dass das Modell der Einzelpraxis ausgedient hat und auch darum, was Frauen brauchen, nämlich Mut und Zutrauen. Viel Spaß! So, herzlich willkommen, liebe Christina, im Podcast der Spitzenfrauen. Und wir starten immer damit, dass die Gäste im Podcast mal ganz kurz sich selbst vorstellen. Das würde ich jetzt auch dich bitten.
Ja, hallo Conny, mein Name ist Christina Tophofen. Ich bin jetzt Geschäftsführerin der Bundespsychotherapeutenkammer und da schon seit 14 Jahren. Ich war die erste Geschäftsführerin der Bundespsychotherapeutenkammer und habe die quasi mit aufgebaut. Und das war eine spannende Zeit, weil es immer wieder darum ging, zu sehen, wie entwickeln wir uns, wie können wir uns positionieren im Gesundheitssystem, wie verleihen wir den Psychotherapeuten und den psychisch kranken Menschen die Aufmerksamkeit, die sie einfach brauchen. Davor war ich bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und hatte da das Thema neue Versorgungsformen. Das war eine tolle und auch spannende Zeit, weil es um die Frage ging, wie kann Innovation aussehen? Und davor war ich beim AOK-Bundesverband für Lobbyarbeit zuständig, Referentin für Gesundheits- und Sozialpolitik. Und davor war ich im Bundestag und habe da bei der Enquete-Kommission Zukunft des Krankenversicherungssystems gearbeitet. Und so hat sich der Kreis für mich ein bisschen geschlossen. Ich war quasi auf allen Seiten im Gesundheitssystem, habe viel gelernt und wenn wir beim Thema sind Spitzenfrauen, glaube ich auch sehr verstanden, wie schwierig es ist, Familie und Beruf zu vereinbaren und da immer die richtigen Entscheidungen zu treffen, Prioritäten richtig zu setzen. Und habe dann, als ich dann später auch selber Menschen angestellt habe, immer mit überlegt, wie können wir eigentlich die Arbeitswelt so gestalten, dass das vereinbar ist, Beruf und Familie. Und zwar nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer.
Wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen, Christina. Und was ich bei dir faszinierend fand, du hast ja damals gleich zu Beginn, du hast ja gesagt, du warst die erste Geschäftsführerin. Damals wurde die Bundespsychotherapeutenkammer auch gerade gegründet. Und du hast dir bei deinem damaligen Chef ausbedungen, dass du ganz besondere Arbeitszeiten hast. Das fand ich immer sehr faszinierend, habe das immer versucht, auch auf mein Arbeitsleben zu übertragen. Das hat nicht immer funktioniert, aber es funktioniert immer besser. Aber hol uns vielleicht auch da mal rein, weil das, finde ich, müssen wir vielleicht ganz vielen Frauen sagen, dass es geht, wenn man es nur auch deutlich anspricht.
Ja, also mein Modell ist, dass ich die Schulferien immer frei habe. Also, dass ich so viel Urlaub habe und das auch in meinem Arbeitsvertrag steht, während der Schulferien habe ich Urlaub. Und der Anlass war einfach, als mein Sohn so klein war und zur Schule ging und er hatte keine Schule und Mama ging arbeiten, er war komplett fassungslos, dass das möglich ist in dieser Welt. Und das hat mich so getroffen, dass ich dann gedacht habe, nee, das passt einfach nicht zusammen und dann, ja, habe ich ein offenes Ohr gefunden dafür, dass das einfach eins meiner allergrößten Anliegen war, dass ich so viel Urlaub habe und immer bei meinen Kindern sein kann, wenn Schulferien sind. Und das kann ich nur allen empfehlen, weil jedes andere Teilzeitarbeitsmodell hätte für die Jobs, die ich so hatte, einfach nicht gepasst. Aber das, weil dann ja sowieso auch während der Schulferien es ein bisschen ruhiger ist, das war umsetzbar und das hat auch auch immer gut funktioniert, sodass ich sagen kann, man kann auch einem Arbeitgeber sagen, also das funktioniert. Da gibt es keine großen Probleme mit, wenn man das Männern wie Frauen zugesteht, dass sie sich in den Ferien um ihre Kinder kümmern können und nicht ihre Kinder irgendwo auslagern müssen.
Das wäre ja ein faszinierendes Modell, glaube ich, für ganz viele Frauen. Aber was hat dein damaliger Chef denn damals gesagt? War der sofort mit einverstanden oder musstest du da Überzeugungsarbeit leisten?
Also ich habe da war ich noch bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Damals war der Geschäftsführer halt Dr. Hess. Mhm. Und Herr Hess hat sich unmittelbar davon überzeugen lassen. Ich habe ihm erzählt, was das Problem ist und dass ich gerne bei der KBV bin, die Arbeit auch sehr gerne mache, aber es einfach nicht übers Herz bringe, während der Ferien nicht für meine Kinder da zu sein. Und das hat er sofort gesagt, ich sage Ihnen jetzt schon mal zu, obwohl wahrscheinlich die Personalabteilung nicht glücklich sein wird. So war es dann auch, aber wir haben das umgesetzt.
Sehr gut. Also ich finde, da müssen wir vielleicht als Frauen ein bisschen mutiger werden und genau solche Modelle auch vorschlagen. Und was ich immer sage ist, oder auch meinen Kolleginnen rate, sie sollen einfach ihrem Chef sagen, probier es doch mal ein halbes Jahr. Wenn es nicht funktioniert, können wir es ja immer wieder ändern. Und das hat viele schon dazu bewogen, es einfach auszuprobieren. Und dann haben sie festgestellt, ach, es funktioniert eigentlich, so wie du auch sagst, man muss es nur mal machen, ja.
Finde ich einen guten Ansatz, es einfach zu versuchen und so ein bisschen aus dieser Starrheit herauszukommen, weil natürlich ist die ganze Arbeitswelt so organisiert, dass es sozusagen der Arbeit entsprechend organisiert ist. Und wenn man will, dass es sich auch wenigstens ein bisschen danach organisiert, wie man sein Leben auf die Reihe kriegt und die Prioritäten richtig setzen kann, dann muss man das versuchen, Schritt für Schritt.
Wie machst du das heute mit deinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen? Erstmal, wie ist es bei euch? Ist es ausgewogen? Habt ihr gleich viele Männer wie Frauen oder wie ist es? Und dann, wie sehen die das heute im Arbeitsumfeld? Wie bringen die das unter einen Hut?
Ja, wir haben mehr Frauen wie Männer, deutlich. Und also auch vor dem Hintergrund meiner Erfahrung. Also wir machen Teilzeit, viel Teilzeit und sehr flexibel, weil ich glaube, den meisten Frauen ist nicht geholfen, wenn man die Wahl hat zwischen halb oder ganz. Das heißt, wir überlegen immer, auch in Abhängigkeit von den Phasen, wie alt ist ein Kind, wie viel Zuwendung braucht es, wie ist die Familiensituation, machen wir 20 Stunden, 25, 30 Stunden, machen wir das verteilt über die Woche oder bestimmte Tage frei. Also wir schaffen das sehr flexibel zu gucken, dass alle, die hier arbeiten, Familie und Beruf gut vereinbaren können. Und was ich richtig gut finde, das machen dann hier auch meine männlichen Kollegen. Also die machen Elternzeit, durchaus auch ein Jahr oder ein halbes Jahr. Und auch das kriegen wir organisiert. Es ist nie einfach, weil natürlich jemand wegfällt und man gucken muss, wie kompensiert man das, wie kriegt man Elternzeitvertretung, wie ersetzt man überhaupt die Kompetenz, die dann ja auf einmal weg ist, wenn jemand lange schon hier ist und einfach seinen Bereich wirklich super beherrscht und dann auf einmal für ein Jahr weg ist. Aber wir haben das bisher immer hingekriegt. Ich kann nicht behaupten, dass das aufwandsarm ist, wenn man das so flexibel organisiert. Aber ich würde immer sagen, es ist auf jeden Fall richtig, es zu versuchen und zu gucken, wie man das hinkriegt. Und wenn so eine gemeinsame Anstrengung da ist, weil alle das Gefühl haben, wenn es für mich relevant wird, dann strengen sich auch alle anderen an, dass ich das so umsetzen kann, dann klappt das auch.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass man sowas auch gemeinsam im Team bespricht und entscheidet. Das machen wir hier auch und das funktioniert auch sehr gut, weil dann klar ist, es arbeiten alle für einen und einer für alle sozusagen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum es in vielen Bereichen eben noch nicht funktioniert, weil jeder nur auf seins guckt und nicht auf die Gemeinschaft. Ich glaube, da müssen wir noch viel lernen. Zum Thema Lernen, was müssen wir Frauen denn lernen? Du hast ja eine lange Karriere schon gemacht. Was ist dir auf diesem Weg begegnet und was hast du selber daraus gelernt? Und was kannst du weitergeben an andere Frauen?
Also ich persönlich habe, glaube ich, gelernt, dass es gut ist, wenn es für die Kinder eine Kindertagesstätte und auch eine adäquate Betreuung gibt, wenn sie zur Schule gehen. Aber dass das sozusagen das Problem nicht löst, dass man ja Kinder hat, weil man mit ihnen Alltag teilen will, weil man für sie da sein will, wenn es darum geht, sie bei all den kleinen Fragen des Lebens zu unterstützen und weil man ja auch irgendwie seine Elternrolle ja als Erziehende erfüllen muss und das kostet einfach Zeit. Und mein Resümee so innerlich ist einfach mit so einer echten, umfassenden Vollerwerbstätigkeit, die dann ja bei den Jobs, die wir so machen, auch immer noch ein bisschen mehr ist als die üblichen Stunden und viel Flexibilität auch abends erfordert. Das ist ganz schwer zu vereinbaren und das kriegt man nur hin, wenn man ja sich auch einfach Freiräume herausverhandelt, dass man da sein kann, also so wie bei mir, dass man in den Schulferien für die Kinder da sein kann, dass man auch mal sagen kann, also heute fahre ich mittags nach Hause und bin da und wir machen zusammen die Hausarbeiten oder wir bereiten zusammen die Klausur vor, dass man solche Freiräume hat, also da flexibel sein kann. Denn zu denken, dass sozusagen das ganze, der ganze ja, positive Aufwand mit den Kindern kann einem weggenommen werden oder abgenommen werden durch externe Unterstützung, das funktioniert nicht. Kinder kosten ganz, ganz viel Zeit und das ist kostbare Zeit. Und die muss man halt so flexibel wie möglich in sein Berufsleben einbauen, damit das klappt. Und was ganz wichtig ist, wenn man jetzt die Mutter der Kinder ist, dann braucht man einen Vater für die Kinder oder sonst jemanden, der das mit einem gemeinsam auch teilt und wo man immer zusammen gucken kann, wer macht denn jetzt was, damit man für die Kinder auch dann wirklich da ist. Also das ist ein bisschen mein Resümee. Man braucht wirklich ganz flexible Bedingungen in seinem Erwerbsleben, damit man das miteinander vereinbaren kann. Gerade wenn man eine Aufgabe hat, wo man auch manchmal ein bisschen mehr und manchmal auch zur sogenannten Unzeit arbeiten muss.
Jetzt so eine persönliche Frage, was mir immer wieder auffällt ist, also wir haben das auch sehr gut aufgeteilt, mein Mann und ich, aber die Kinder brauchen doch scheinbar eine Mutter auf eine ganz andere Weise als ein Vater. Man kann noch so gut die Rollen tauschen, besser verteilen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, am Ende ist es für die Kinder extrem wichtig, dass auch die Mutter in gewissen Situationen da sein kann.
Ja, also ich würde auch sagen, Kinder brauchen, und es ist ein großes Glück, Kinder brauchen zwei und es ist ein großes Glück, wenn zwei da sind und dann ist es ja so, dass man einfach unterschiedlich ist. Und bei uns ist es auch so. Mein Mann hat andere Stärken, als ich sie habe. Und die Kinder wussten und wissen immer noch, obwohl sie jetzt beide erwachsen sind, mit was man am besten zu Mama geht und mit was man am besten zu Papa geht. Und zwar nicht in dem Sinne, dass man da bessere Verhandlungschancen hat, sondern dass das offene Ohr, das man da findet, dann auch wirklich gute Ratschläge gibt, die man dann auch echt brauchen kann. Also machen meine beiden auch immer. Die wissen, zu wem sie gehen, wenn sie einen Rat brauchen. Und früher, wenn sie Unterstützung und Hilfe brauchten.
Deine, gut, wenn es zwei sind. Ja, deine beiden Kinder sind jetzt auch schon erwachsen. Du hast sogar ein Enkelkind, ne?
Ja.
Wie läuft es denn bei denen? Hat das sich bei denen so fortgesetzt? Warst du sozusagen ein Vorbild für die? Oder wie läuft es bei denen?
Na, ich glaube, ich war kein Vorbild, aber die machen das super. Die haben, also mein Sohn ist sehr, sehr früh Vater geworden und das war dann eine sehr junge Familie und die waren noch beide im Studium und haben das hervorragend gemacht. Also die sind vielleicht auch, weil das Studium mehr Freiheiten gibt, von vornherein sehr so gestartet, dass sie sich die Sachen geteilt haben, jeder seine Freiräume hatte, jeder auch seine Sachen machen konnten und dann immer den Blick darauf, wann sind wir zusammen für das Kind da, wann teilen wir uns das. Also da habe ich das Gefühl, dass die sozusagen die Generation, die danach kommt, Conny, dass die da einfach die Sache schon toll macht. Also da da noch mal einen Schritt weiter gekommen ist als wir.
Das Gefühl habe ich auch, genau. Aber wir stecken trotzdem in manchen Bereichen immer noch in Kinderschuhen. Gehen wir mal jetzt zum Gesundheitswesen, wie da die Rollen so verteilt sind. Du bist seit vielen Jahren im Gesundheitsbereich unterwegs, ich auch. Hat sich da deiner Meinung nach vieles verändert und was muss sich deiner Meinung nach noch dringend verändern? Wir sind ja auch beide bei den Spitzenfrauen Gesundheit im Vorstand und engagieren uns da sehr, aber vielleicht kannst du aus deiner Sicht mal so rückblickend und vorausschauend ein bisschen was dazu sagen.
Also zurückblickend sind wir natürlich weit gekommen. Als ich damals angefangen bin, habe ich ganz, ganz häufig bei irgendwelchen Sitzungen oder Veranstaltungen gesessen, wo ich mich umgeguckt habe und gedacht habe, boah, hoffentlich ist hier noch eine Frau, noch eine weitere Frau, weil das Gesundheitssystem war mal eine, also wie wahrscheinlich fast alle Bereiche, eindeutig männerdominiert. Das ist heute wirklich an vielen Punkten anders. Es sind viel mehr Frauen da, aber es sind immer noch zu wenig Frauen da, wenn es darum geht, das Gesundheitssystem zu gestalten. Also wenn man nur, also wenn ich jetzt denke zum Beispiel an den Bereich der ambulanten Versorgung, wenn man in die Köpfe reinguckt, dann hört man immer noch raus, die Vision ist irgendwie ein Praxisinhaber, jemand, der im ambulanten Bereich tätig ist. Das ist irgendwie das Modell der sozusagen des Praxisinhabers und ich verwende jetzt bewusst die männliche Form, der 60 bis 70 Stunden die Woche arbeitet und dem dann natürlich seine Frau den Rücken frei hält, damit der so viel tun kann für das Gesundheitssystem und für seine Patienten. Und das kann eigentlich definitiv nicht das Modell der Zukunft sein, wenn man sich anguckt, dass das künftig Praxisinhaberinnen sein werden oder ambulant tätige Ärztinnen und Psychotherapeutinnen überwiegend. Und dann muss man sich schon überlegen, wie man die ambulante Versorgung organisiert, wie man zu Praxismodellen kommen, die viel mehr mit Anstellung und Jobsharing arbeiten, wo sich viel mehr Frauen gemeinsam es teilen können, dass sie die Verantwortung für eine bestimmte Region oder für den Einzugsbereich einer Praxis übernehmen. Und da braucht es noch viel Umdenken, viel Abbau von bürokratischen Hürden. Es braucht auch viel mehr die Idee, wie organisieren wir die ambulante Versorgung, wenn es halt nicht mehr diese Einzelpraxis ist mit jemandem, der weit über die normale Arbeitszeit hinaus als Einzelperson da tätig ist. Dieses Bild muss man einfach aus den Köpfen herauskriegen. Man hört ja immer, wenn man so reinhört ins Gesundheitssystem, immer so ein bisschen raus, dass es auch ein Bedauern gibt, dass es jetzt so viele Frauen sind, die in der ambulanten Versorgung tätig sind, weil die sich ja nicht mehr so reinschmeißen, wie die Männer das früher getan haben. Da, denke ich, muss man sagen, ja, die Frauen schmeißen sich schon genauso rein wie die Männer. Und Männer wie Frauen brauchen künftig Rahmenbedingungen, die es ihnen erlaubt, auch ihre familiären Aufgaben, ihre anderen wichtigen Aufgaben wahrzunehmen. Und dieses alte Modell, 60, 70 Stunden, ist alt.
Hast du schon mal so ein paar Ideen diskutiert, wo über neue Modelle? Was würde dir da vorschweben oder was sagen die Psychotherapeutin dazu?
Also ich fände ja gut, wenn wir Spitzenfrauen da so einen Diskurs zu organisieren würden. Weil,
ja, sehr gut. Hatte ich nämlich gerade auch überlegt.
Immer bewusster geworden. Und ich glaube, man muss das mal alle gemeinsam diskutieren. Also Ärztinnen, die Psychotherapeutin. Und das fängt dann ja bei der Bedarfsplanung über das Vertragsarbeitsrecht bis hin zu den Vergütungssystemen an. Überall ist das Modell im Hintergrund, dass der Einzelpraxis, wo ein Praxisinhaber das Ganze stemmt. Und wenn man sagt, in der Zukunft muss das anders sein, dann muss man sich zusammensetzen und sich überlegen, wie das klappen kann.
Lass uns das auf jeden Fall mitnehmen, weil das war jetzt auch gerade so eine spontane Idee. Wir propagieren das ja auch immer als ALM, weil bei uns ganz viele, also wir haben 70% der Angestellten sind Frauen und bestimmt auch, ich würde mal sagen, mindestens ein Drittel der Ärzte sind Frauen, sodass man da auch tatsächlich neue Modelle schon angedacht hat. Bei uns funktioniert das ja ganz gut, weil eben sowieso viele im Angestelltenverhältnis arbeiten. Aber ich glaube, man muss auch eine gesellschaftliche Diskussion darüber führen, dass Angestelltenverhältnis nicht gleichzeitig heißt, man ist nicht mehr Freiberufler, weil das bleibt man ja nach wie vor. Und das verstehen viele halt nicht. Also ich finde, da muss man ganz viel diskutieren, um zu erklären, man bleibt trotzdem ein Arzt, der in seiner Therapiefreiheit nicht beschnitten wird, auch wenn man angestellt ist.
Finde ich auch ganz wichtig, dass man das kommuniziert. Aber ich glaube, man könnte auch darüber sprechen, dass es nicht die inhabergeführte Praxis gibt, sondern die inhaberinnengeführte Praxis gibt. Für alle die, die sagen, sie möchten gern dieses Praxismodell weiterfahren, dass sie sich niederlassen in einer Praxis. Auch darüber kann man ja nachdenken. Aber ich finde es ganz wichtig, überall die Tür auf und gucken, wie kann man Familie und Beruf vereinbaren.
Ja, super. Machen wir. Nehmen wir schon mal mit. Haben wir schon mal eine Veranstaltung, die wir als Spitzenfrauen machen können. Sehr gut. Wir haben ja eine andere große Veranstaltung und da werden wir demnächst auch darüber berichten, wie es aussieht, auch im europäischen Kontext. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, Christina, du bist auch mit dem Vorstand der Spitzenfrauen. Was hast du dir denn so vorgenommen? Was wollen wir da gemeinsam erreichen?
Mir ist wichtig, dass wir zum einen dafür streiten, dass es mehr Frauen in Spitzenpositionen gibt, die dann das Gesundheitssystem auch so gestalten können, dass diese spezifische Perspektive, die Frauen auf Versorgung haben, auch wirklich berücksichtigt wird. Und dass wir aber auch gemeinsam dahin gucken, dass Gleichberechtigung halt nicht erzielt ist, wenn wir mehr Frauen in Spitzenpositionen haben, sondern dass wir erst am Ziel sind, wenn für alle Frauen im Gesundheitssystem, wo immer sie arbeiten und durch wen und wo immer sie versorgt werden, eben es wirklich gleichberechtigt zugeht und die Perspektive der Frauen adäquat berücksichtigt wird. Das wäre so ein bisschen.
Das ist gut.
Ich hoffe, dass wir dafür gemeinsam streiten.
Ja, super, das tun wir auf jeden Fall. Aber wir wissen, das ist ein langer Weg bis dahin. Und es sind sehr unterschiedliche Aspekte, die ja auch immer in dem Podcast zu tragen kommen. Ich hatte letzte Woche ein Interview mit Frau Professor Mühlhauser, und die das auch nochmal sehr eindrücklich gesagt hat, wie wichtig das Thema und der Aspekt der Frauengesundheit, der Gendermedizin ist. Also das müssen wir ja alles zusammendenken. Wir hatten vorher mal so ein bisschen den Rückblick gehabt. Vielleicht nochmal zurück zu deiner eigenen Situation. Was waren für dich denn die Stolpersteine auf deinem Weg dahin, wo du jetzt bist? Und was kann man jungen Frauen mitgeben? Was brauchen die?
Also die brauchen, glaube ich, Mut und Zutrauen. Meine Stolpersteine waren, also ich habe mich erst sehr spät für Kinder entschieden, weil ich immer gedacht habe, oh, würde das zusammenpassen, so ein selbstbestimmtes Leben, Berufstätigkeit, passt das dazu, dass du Mutter wirst, passt das dazu, Verantwortung für Kinder zu tragen? Und ich habe ganz, ganz lange gebraucht, bis ich den Mut gefunden habe zu sagen, das haut schon irgendwie hin, du wirst das schon hinkriegen. Und da tickte die biologische Uhr in meinem Hintergrund schon sehr, sehr laut, als ich den Mut gefasst habe. Und ich würde hoffen oder einfach mir wünschen, dass die Frauen den Mut haben zu sagen, das passt zusammen, das kriegen wir zusammen hin und gemeinsam wird es gelingen, arbeiten, wo immer Erwerbstätigkeit oder Arbeiten für und mit der Familie, das ist vereinbar und wir werden das hier schon so hinkriegen, dass beide Perspektiven in ein Leben passen.
Dazu braucht es natürlich von außen her andere Rahmenbedingungen. Das haben wir ja gerade schon gesagt. Dafür stehen wir ja auch und darüber werden wir in Zukunft diskutieren. Ich glaube, es braucht aber auch einen anderen Blick nach innen. Und da kannst du ja jetzt aus der Psychologie auch noch vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Ich glaube, junge Frauen, aber auch junge Männer müssen ganz anders mit sich selbst mal in Austausch gehen und sagen, was möchte ich, wo möchte ich hin, und den Mut haben, einfach den ersten Schritt zu machen. Weil was ich oft bei Frauen feststelle, aber das gilt natürlich für Männer genauso, dass sie einfach darum kreisen und überlegen, wie kriegen sie es hin, anstatt einfach mal den ersten Schritt zu machen und dann zu gucken, passt das so, schaffe ich das so und welche Hilfe brauche ich, welche Unterstützung hole ich mir von außen. Und da sehe ich noch viel Potenzial, also viel Entwicklungspotenzial. Wie siehst du das?
Oh ja, das sehe ich auch. Und da kann man ja sagen, sind ja junge Frauen eigentlich wunderbar unterwegs, wenn man sich überlegt, dass die Debatte mittlerweile ja so weit ist, dass man sagt, es gibt ja gar nicht die Frau oder die Männerrolle. Es gibt, wenn man sich das anguckt, ein breites Kontinuum, wo jeder seinen Platz finden kann. Und dieses Binäre, das sind die Frauen, das sind die Männer, Das ist ja sozusagen bei der jetzigen Generation unter der Diskussion von Gender eigentlich auch gar kein Blick mehr aufs Leben. Und gerade diese Flexibilität, dass man sich anguckt, wo möchte ich auf diesem breiten Kontinuum eigentlich sein? Was bin ich auf diesem Kontinuum? Mhm. Wie gestalte ich mein Leben? Das gibt doch eigentlich allen Mut, sich zu sagen, ich suche mir da meinen Platz heraus und ich bin weder 100% in der Ecke klassisch Frau noch 100% in der Ecke klassisch Mann, sage ich jetzt mal. Also ich denke das gar nicht binär, sondern ich überlege mir, was von all dem, was möglich ist, passt eigentlich zu mir und meinem Leben. Und das ist doch was, da finde ich, ist die Generation heute schon meilenweit uns voraus und kann viel, viel flexibler denken. Und das können die jungen Frauen genauso wie die jungen Männer heute machen und jeder für sich viel breitere Entscheidungsmöglichkeiten wahrnehmen, als das bei uns früher zum Beispiel so war.
Genau, und wir haben natürlich auch noch den riesigen Vorteil heutzutage, oder die jungen Frauen und Männer haben heute den Vorteil, es gibt halt viel mehr Möglichkeiten, alles unter einen Hut zu bringen. Der Druck steigt natürlich dann auch mit den Möglichkeiten, das erlebe ich auch immer wieder, aber wir haben heute bessere Kinderbetreuungsmöglichkeiten, wir haben flexiblere Arbeitszeitmodelle, wir haben andere Beschäftigungsverhältnisse, wir haben jetzt auch durch Corona bedingt das ganze Thema digitale Anbindung. Das alles macht es ja möglich, ja, sich vielleicht auch ein bisschen freier damit zu befassen, was man eigentlich möchte und auch zu gucken, welche Arbeit passt zu meinem Leben. Also einfach eine andere Herangehensweise.
Ja, finde ich 100%, genau.
Ja, also ich denke, wir sind alle auf einem guten Weg. Was kannst du vielleicht noch so als Zusammenfassung allen Frauen mit auf den Weg geben, wenn sie sich auf den Weg machen, nach oben zu kommen, nach vorne zu kommen, ihr Leben zu meistern, vielleicht auch Kind und Karriere unter einen Hut zu bringen, so als Abschluss?
Ja, mutig sein, sich trauen, zu denken, ich kann das gestalten, es gibt mehr Möglichkeiten, als man vielleicht auf dem ersten Blick sieht, und sich nie den, also immer den Mut haben, wirklich beides zu versuchen und sich den Weg zu bahnen. Mhm. Weil wenn man die jetzigen Rahmenbedingungen, so gut sie auch schon geworden sind, für sich akzeptiert, dann ist es immer noch zu eng. Also mutig sein, nach vorne gucken und auf Veränderung setzen, das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und naja, da kann man sagen, da hat sich ja wirklich, so wie du es vorhin beschrieben hast, das letzte halbe Jahrhundert ungeheuer viel bewegt. Und das nächste halbe Jahrhundert kann da eigentlich nur noch weiter nach vorne gehen.
Genau, und wir sind dabei, wir bewegen mit, davon gehe ich jetzt mal aus. Allerletzte Frage, wenn du einen Spruch hättest, den du auf eine Plakatwand machen könntest, die alle Frauen da draußen lesen, was würdest du da drauf drucken?
Also was ich immer gedacht habe, ist, wir haben ja ein Ministerium für Familien- und Frauenpolitik, ich habe immer gedacht, es müsste ein Ministerium für Familien, Frauen und Männerpolitik geben, weil eines der größten Defizite, wenn es um Gleichberechtigung geht, ist eigentlich, dass die Männer noch viel zu wenig in dem Feld Familie unterwegs sind. Und die muss man fördern, die müssen da rein, die brauchen viel mehr Rückenwind, um sich zu trauen, als wir Frauen.